Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Volkskunde, das war nach dem Krieg ein Forschungsgebiet, das sich mit Brauchtum und dessen Relikten beschäftigte. Der Tübinger Ethnologe Hermann Bausinger aber brach in den 1950er Jahren in neue Sphären auf, holte das Fach in die Gegenwart, beschäftigte sich mit Trivialem und Alltagskultur. 1960 wurde er Professor und baute in Tübingen das Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft auf. Er interessierte sich für jeden und alles, auch für Comics und sogenannte Schundhefte, weshalb man ihn auch den Tarzan-Professor nannte. Jetzt ist Hermann Bausinger im Alter von 95 Jahren gestorben. Über ihn habe ich vor der Sendung mit Moritz Ege gesprochen, Professor für Sozialanthropologie und empirische Kulturwissenschaft an der Universität Zürich. Guten Abend, Herr Ege.
Guten Abend.
Was meinen Sie, wäre es übertrieben, Hermann Bausinger so einen Revolutionär seines Faches zu nennen?
Überhaupt gar nicht. Das wäre die richtige Bezeichnung. Ein sanfter Revolutionär sicher, einer mit sehr gemäßigtem Tonfall, aber jemand, der das akademische Fach Volkskunde von Grund auf umgekrempelt hat, das kann man sicherlich sagen.
Das heißt, die modernen Kulturwissenschaften sind ohne ihn, ohne Hermann Bausinger, so gar nicht zu denken, ja?
Zumindest im deutschsprachigen Raum, aber teilweise auch darüber hinaus, also was jetzt diese volkskundlich-kulturwissenschaftliche Traditionslinie angeht, gibt es da, glaube ich, keine zweite Meinung. Das ist eindeutig so.
War das denn so ein notwendiger Bruch vielleicht auch in den 50er, 60er Jahren nach der Zeit des Nationalsozialismus, gerade in Deutschland?
Absolut, in jeder Hinsicht. Also Hermann Bausinger hat auch früh, also schon in den 60er, also mittleren 60er Jahren, explizit das Erbe der nationalsozialistischen und allgemeiner der völkischen Ideologie im Fach Volkskunde aufgearbeitet oder begonnen aufzuarbeiten. Also die Orientierung am uralten Brauchtum hat gezeigt, welche ideologischen Motive damit auch in der Forschung im 19. Jahrhundert oft schon verbunden waren, wie sich das im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Also das war ein rundum notwendiger Bruch in Tübingen, in diesem Institut auch sehr sichtbar. Das war auch ein Lehrstuhl, der im Nationalsozialismus eingerichtet worden war. Da waren Hakenkreuze in den Wanddekorationen oder in den Türrahmen sehr, sehr stark nationalsozialistisch belastet. Es waren viele auch im Fach, die nationalsozialistische Prägung hatten, und da gab es verschiedene Absetzungsbewegungen, auch da war Bausinger nicht der Erste und der Einzige, aber ich denke, die Radikalität von seinem Denken bestand darin, dass er diesen Begriff der Volkskultur ja entmythologisiert hat und gezeigt hat, dass es eigentlich nichts gibt in der Gegenwartsgesellschaft, was sich als Volkskultur bezeichnen lässt, die vollkommen separat ist von der Massenkultur. Und das war sozusagen die Fiktion der alten Volkskunde und auch natürlich auch des nationalsozialistisch-völkischen Denkens, dass es so etwas wie eine reine, unverdorbene, unmodernisierte Volkskultur gäbe, sondern der gesamte Alltag ist eigentlich der Untersuchungsgegenstand einer Alltagskulturwissenschaft. Und daher macht es keinen Sinn zu unterscheiden zwischen Volkskultur und Populärkultur.
Sie haben ja selbst Jahrzehnte später studiert, also nicht bei ihm. Trotzdem haben Sie wahrscheinlich viele Aufsätze gelesen, die bei Ihnen was ausgelöst haben. Welche Aufsätze haben Sie so richtig begeistert?
Jetzt gerade vor 2 Monaten hat Hermann Bausinger nochmal in der Stuttgarter Wochenzeitung, so einer eher linken Wochenzeitung, Kontext, einen Text geschrieben über das Impfen und über die Impfwerbekampagnen und über das Problem in der Berichterstattung über die Corona-Pandemie, so viele Spritzen gezeigt werden, die in Oberarme einstechen. Und da hat er ein bisschen was geschrieben über die Angst vor der Verletzung körperlicher Integrität und darüber, was diese Bildsprache möglicherweise auch dazu beiträgt, Impfskepsis zu stärken. Ich habe viele Texte von ihm gelesen, die so ganz kleinteilige Alltagsbeobachtungen sind, so kurze Kommentare. So, das war ein wichtiger Bereich. Dann tatsächlich auch diese Aufarbeitung des nationalsozialistischen Denkens. Und dann durchaus auch sein Buch von 1961, Volkskultur in der technischen Welt. Das ist natürlich wirklich eine andere Generation, andere Sprache. Und in mancher Hinsicht jetzt eher von fachhistorischem Interesse, aber immer noch voll von Beobachtungen, voller Witz und mit so einer feinen Ironie geschrieben. Das macht schon auch Spaß, das zu lesen.
Wo Sie jetzt gerade diesen Text von vor 2 Monaten erwähnt haben, das ist ja schon verrückt, dass der dann eben auch noch im höchsten Alter von 95 Jahren, kurz vor seinem Tod, einen solchen Text geschrieben hat. Er hat ja auch noch sehr, sehr lange ein Büro an der Uni Tübingen gehabt. Auch so liest man ein unglaublich vollgestopftes Büro. Das heißt, er wollte einfach immer weiter Teil des Forschungsbetriebs sein. Er muss ein Energiebündel gewesen sein. Haben Sie ihn so auch erlebt?
Ja, gleichzeitig auch als sehr unaufgeregt und kein Schnellschwätzer, wie man im Schwäbischen sagt, sondern überlegter, ruhiger, bedachter Redner, der präzise formuliert und der zu wahnsinnig vielen Dingen was zu sagen hat, auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel dann auch noch das Buch Ergebnisgesellschaft, Facetten der Alltagskultur von ihm von 2015. Da sind auch viele so kleinere Aufsätze versammelt. Das ist auch eine unglaubliche Sammlung von kleinteiligen Beobachtungen des Alltagslebens. Er redet über die Haptik der Smartphones, Oberflächen, da wird immer so den Medienwandel sehr genau beobachtet. Es geht um das Dating und Dating-Shows im Fernsehen und um das Dating-Verhalten, das Verhältnis von Liebe und Sexualität in der Gegenwartskultur. Und dann gibt es natürlich noch diese älteren Texte, die so sehr viel kleinteiliger und an klassischen Forschungsfeldern entlang Themen wie die Geschichte des Adventskranzes oder des Geburtstagsfests oder derartiges aufarbeiten.
Er hat ja sich auch nicht nur an seiner schwäbischen Heimat, sondern auch am Deutschland abgearbeitet. Klischees wie Ordnung, Fleiß und Sesshaftigkeit.
Ordnung, Fleiß, Sparsamkeit, Sauberkeit, Gemütlichkeit vor allen Dingen. Dann Sesshaftigkeit, also eine etwas unterentwickelte Mobilität. Und wenn ich diese Dinge verfolge, dann, also wenn ich das selbstkritisch sehe, dann muss ich sagen, dass ich also keineswegs völlig frei bin von diesen Dingen.
Was würden Sie sagen, Herr Ege, ist so sein Beitrag zu dieser Debatte, die ja auch eine Identitätsdebatte ist?
Ja, es ist auch interessant, dieser Begriff der Identität taucht auch bei ihm dann so in den späten 70er Jahren verstärkt auf. Es ist ein bisschen schwer, ihn da so einzuordnen in so die Aufgeregtheiten der heutigen Debatten, weil er eben völlig unaufgeregt argumentierte und auch sehr vermittelnd, würde ich sagen. So heute wird ja auch so eine Kluft konstatiert oder vielleicht auch konstruiert zwischen der Art und Weise, wie an der Universität gesprochen wird und welche Sprachregelungen dort Einzug gehalten haben und wie das im sonstigen Alltagsleben so ist. Und ich glaube, Hermann Bausinger hat das insgesamt durchaus mit Sympathie betrachtet, aber er selber war da wirklich viel stärker eine vermittelnde Figur, dessen Sprache jetzt nicht per se akademisch war und der die Konstruiertheit von Identitäten sehr lebensnah aufzeigen konnte, eben zeigen konnte, wo kommt die Maultasche im Schwäbischen eigentlich her oder von welchen internationalen Teigwaren leitet sich das ab oder auch mit Blick auf deutsche Identitäten vermeintlich uraltes Brauchtum, das, wenn man genauer hinguckt, aus den 1920er Jahren kommt. Er war jetzt auch niemand für den ganz großen kritischen, polemischen Aufschlag. Das war seine Sache sicherlich nicht.
Der Kulturwissenschaftler Moritz Ege über den Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger, der jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Herr Ege.
Vielen Dank.